Liebe Geschwister, schlagt mit mir Gottes Wort auf zum Markus-Evangelium, Kapitel 14. Nachdem wir letzte Woche Kapitel 13 abgeschlossen haben, wollen wir heute mit Gottes Hilfe die Verse 1 bis 11 aus Markus Kapitel 14 betrachten. Markus Kapitel 14, die Verse 1 bis 11. Hier steht in Gottes Wort: Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote, und die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten, denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entstehe. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen, kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können, und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr ihr Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie vermochte, sie hat im Voraus mein Leib zum Begräbnis gesalbt. Aber wahrlich, ich sage euch, wo irgend das Evangelium gepredigt wird, in der ganzen Welt wird auch davon geredet werden, was diese getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Und Judas Iskariot, einer von den Zwölfen, ging hin zu den hohen Priestern, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Amen. Der Titel dieser Predigt heute Morgen lautet: Eine Frau, an die man sich erinnert. Eine Frau, an die man sich erinnert. Denn in diesem Abschnitt wird eine unbekannte Frau den hohen Priestern, Schriftgelehrten und einem der zwölf Jünger, Judas Iskariot, gegenübergestellt. Die hohen Priester und Schriftgelehrten und Judas Iskariot bilden gemeinsam eine Opposition gegen Jesus, um ihn zu töten. Und inmitten dieser Opposition gegen Jesus finden wir diese bemerkenswerte Geschichte einer unbekannten Frau. Eine Frau, die aus Liebe zu Jesus ein Opfer des Glaubens darbringt und Jesus mit Öl salbt. Eine Frau, an die man sich seit über 2000 Jahren erinnert. Eine Frau, an die man sich erinnert. Dieser Abschnitt ist stilistisch wie ein Sandwich aufgebaut. Dieses literarische Stilmittel ist uns bei Markus schon des Öfteren begegnet in der Vergangenheit. Dabei geht Markus so vor, dass er zwei Geschichten in der Form eines Sandwiches wiedergibt. Das heißt, Markus beginnt mit einer Geschichte, dann unterbricht er diese Geschichte mit einer anderen Geschichte und greift nach der zweiten Geschichte die erste Geschichte wieder auf. In unserem Fall beginnt Markus diesen Abschnitt in den Versen 1 bis 2 mit der Tötungsabsicht Jesu durch die hohen Priester und Schriftgelehrten. Das ist der Anfang. Dann unterbricht Markus diese Tötungsabsicht der Gegner Jesu mit der Erzählung dieser Frau, die Jesus mit Öl salbt, und greift nach dieser zweiten Geschichte die erste Geschichte wieder auf und zeigt uns auf, welche Rolle Judas Iskariot bei der Tötungsabsicht Jesu für eine Rolle spielt. Hierbei liegt die zentrale Botschaft bei diesem literarischen Stilmittel immer in der mittleren Geschichte. Die mittlere Geschichte gibt uns die zentrale Botschaft, die den ganzen Abschnitt in gewisser Weise wiedergibt. Also die unbekannte Frau, die Jesus mit Öl salbt, ist das Zentrum dieses Abschnitts und dieser Geschichte. Denn diese unbekannte Frau drückt ihre Liebe zu und ihren Glauben an Jesus dadurch aus, dass sie das Wertvollste, was sie besaß, Jesus gegeben hat. Dabei soll der vorliegende Abschnitt dich und mich herausfordern, uns selbst zu prüfen, zu welcher Personengruppe wir gehören. Gehörst du zu denen, die Jesus aus ihrem Leben entfernen wollen? die nichts lieber haben, als dass Jesus nicht existieren würde. Die nichts lieber haben, als dass Jesus keine Rolle in ihrem Leben spielt. Ja, zu denen, die Jesus am liebsten in Gedanken töten wollen würden. Oder gehörst du zu denen, die Jesus so sehr lieben, weil du erkannt hast, was er für dich getan hat, dass du bereit bist, das Wertvollste, was du hast, ja, sogar dein eigenes Leben für ihn hinzugeben, wie es diese Frau getan hat. Lasst uns hierzu diese Frau zum Vorbild nehmen, die am Ende von Jesus selbst gelobt wird und deren Gedächtnis überall gehört wird, wo das Evangelium gepredigt wird. Somit wollen wir diesen Abschnitt in der Form dieses Sandwiches nun untersuchen, indem wir auf diese zwei Teile eingehen. Zunächst die Tötungsabsicht der Gegner Jesu, da betrachten wir die Verse 1 und 2 und danach die Verse 10 und 11. Und dann als zweites die Salbung Jesu von einer unbekannten Frau. Die zentrale, die mittlere Botschaft in den Versen 3 bis 9. Lass uns zunächst zum ersten Punkt kommen, die Tötungsabsicht der Gegner Jesu. Zunächst die Verse 1 und 2. Die Hohenpriester und Schriftgelehrten planen den Mord an Jesus. Das ist der Beginn dieses Abschnittes. Und hier bekommen wir als allererstes in Vers 1 eine Zeitangabe, damit wir einordnen können, wann diese Geschichte passiert ist. Das heißt, es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Das Passafest war eines der größten Feste für die Juden, wo sie einmal im Jahr aus ganz Israel nach Jerusalem gekommen sind, um an den Auszug von Ägypten zu denken. Und an diesem Fest sollten die Juden ein männliches, einjähriges Lamm ohne Fehl, entweder von einem Schaf oder von einer Ziege nehmen und schlachten, laut 2. Mose 12, Vers 5. Und dieses Lamm wurde am 14. Nissan, das ist die Zeitangabe der Juden, am Nachmittag im Tempel geschlachtet und am nächsten Tag, nachdem die Sonne untergegangen ist, am 15. Nissan, wurde dieses Lamm, dann das geschlachtet worden ist, einen Tag vorher, im Kreise der Familie gegessen. 2. Mose 12, die Verse 6 bis 20 wird dies deutlich gemacht. Und zu diesem Fest gehörte außerdem, wie es Markus hier sagt, dazu, dass sie dabei 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen sollten. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes essen, 2. Mose 12, Vers 15. Dieses große Fest, wo unzählige Lämmer in Jerusalem beim Tempel geschlachtet worden ist, sollte das Volk daran erinnern, wie Gott sie aus der ägyptischen Sklaverei gerettet hat. Wie Gott alle Erstgeborenen der Ägypter getötet hat, aber sie bewahrt hat. Wieso? Weil sie stellvertretend ein Lamm geschlachtet haben, damit Gott an ihnen vorübergehen konnte. Und dieses Gedächtnis an dieses große Ereignis, so sagt Markus, sollte in 2 Tagen passieren. Es war aber noch oder nach 2 Tagen das Passa. Nun, wir wissen, dass Christus am Abend des Sabbats gekreuzigt worden ist, das war ein Freitag. Wenn es hier also heißt, dass es nach 2 Tagen das Passa ist, musste es ein Mittwoch gewesen sein, wo uns diese Geschichte beschrieben wird von dieser unbekannten Frau und wo Judas Iskariot dann auch 2 Tage vor dem Sabbat, vor dem Passa, Jesus an die Hohenpriester überliefert hat. 2 Tage also, bevor Jesus gekreuzigt werden sollte. Denn hier heißt es weiter, und die Hohenpriester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Wir haben bereits in Kapitel 3, Vers 6 gesehen, wie die Pharisäer und die Herodianer beschlossen haben, Jesus zu töten. Dort haben wir das erste Mal den Hinweis darauf, dass die religiöse Führung Jesus töten will. Dann haben wir in Kapitel 11, Vers 18 gesehen, wie die hohen Priester und Schriftgelehrten planten, wie genau sie Jesus jetzt töten könnten. Und nun kommen wir in unserem Text zu dem Höhepunkt dieser bösen Absicht seiner Gegner. Denn weil sie bisher keine Möglichkeit gehabt haben, Jesus zu töten, planen sie nun mit List, wie sie Jesus greifen und schließlich töten könnten. Mit anderen Worten, weil sie keine Beweise gegen ihn haben, ihn öffentlich gefangen zu nehmen und öffentlich zu verurteilen, und weil er bei der Volksmenge äußerst beliebt geworden ist, suchten sie eine Möglichkeit, wie sie ihn auf listige, trügerische und äußerst ungerechte Weise gefangen nehmen könnten und schließlich auch dann töten könnten. Genau darauf geht Markus in Vers 2 ein und erklärt, wieso sie ihn mit List fangen wollten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entstehe. An diesem Passafest kamen Menschen aus ganz Israel nach Jerusalem. Jesus war bereits in ganz Israel bekannt geworden und von vielen auch in gewisser Weise geliebt und als ein großer Prophet angesehen worden. Wenn sie, die Hohenpriester und Schriftgelehrten, Jesus nun öffentlich vor den Augen aller Juden in Jerusalem fangen würden, dann hätten sie ein Riesenproblem mit der Volksmenge. Und deswegen überlegten sie sich, was können wir tun, welche Schritte können wir gehen, damit wir ihn listig fangen und greifen könnten. Es musste im Verborgenen geschehen, es musste im Geheimen geschehen. Wir haben hier in den Versen 1 bis 2 in gewisser Weise die Einführung in die Passionsgeschichte des Markus-Evangeliums. Denn ab Markus Kapitel 14 wird uns nun ausführlich und detailliert die Passionsgeschichte Jesu beschrieben. Wie Judas ihn verraten hat, wie er das letzte Mal mit seinen Jüngern das Passa feiert, wie er im Garten Gethsemane betet, wie er gefangen genommen wird, wie er verhört wird, wie er gekreuzigt wird und wie er begraben wird und letztendlich wie er auferweckt wird. Wir befinden uns nun, liebe Gemeinde, nach einer langen Reise im letzten großen Abschnitt des Markus-Evangeliums, wo es um das Zentrum des Evangeliums geht, das Leiden und Sterben und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Nun, erschreckenderweise spielte Judas Iskariot, einer der 12 Jünger, eine entscheidende Rolle dafür, dass die hohen Priester Jesus mit List greifen und töten konnten. Das führt uns zu den Versen 10 und 11. Den letzten Teil dieser Geschichte. Judas plant, Jesus den hohen Priestern zu überliefern. Es heißt hier in Vers 10, und Judas Iskariot, einer von den 12, ging hin zu den hohen Priestern, um ihn an sie zu überliefern. Um die Tragik dieses Verrats hervorzuheben, betont Markus hier ganz bewusst und sagt nicht einfach nur Judas Iskariot, sondern Markus sagt hier Judas Iskariot, einer von den 12. Und diese Aussage, diese Information führt uns direkt zurück zu Markus Kapitel 3, Vers 13, wo Jesus aus der großen Masse der Jünger, die ihm nachfolgten, 12 Stück auserwählte und aussuchte, um schließlich die Apostel zu werden. Und dort in Markus Kapitel 3, Vers 14 bis 15 heißt es, und er bestellte 12. Wieso bestellte er 12 aus dieser großen Masse der Jünger? Damit sie bei ihm seien und damit er sie aussende, zu predigen und Gewalt zu haben, die Dämonen auszutreiben. Und zu diesen 12 gehörten, wie wir dann in Vers 19 lesen, auch Judas Iskariot, der ihn auch überlieferte. Das heißt, dieser Judas Iskariot wurde von Jesus Christus höchstpersönlich ausgesucht, um bei ihm zu sein. Das heißt, Judas begleitete Jesus über 3 Jahre fast täglich auf all seinen Reisen. Judas hörte Jesus über 3 Jahre unzählige Male predigen. Judas erlebte über 3 Jahre lang unerklärliche Wunder, die durch die Hand Jesu geschehen sind. Judas wurde über 3 Jahre an vielen Stellen privat von Jesus Christus unterwiesen. Mit anderen Worten, Judas war so nah an Jesus Christus wie wenige seiner Zeitgenossen. Mit ihm 12 Leute. Zudem gab Jesus den 12 und somit auch Judas Gewalt zu predigen und Dämonen auszutreiben. Wir können stark davon ausgehen, dass Judas Iskariot selber gepredigt hat und selber Dämonen ausgetrieben hat in der Kraft von Jesus Christus. Das bedeutet, er selber wurde immer wieder überwältigt von der Kraft, die er hatte, als er Dämonen ausgetrieben hat. Das ist Judas Iskariot, einer der 12. Und dieser Judas Iskariot überlieferte nun Jesus den Hohenpriestern. Geschwister, es gab wenige, die gesehen haben, Tag für Tag, Tag ein und Tag aus, nachts, die jeden Tag mit Jesus unterwegs waren und die bezeugen konnten, dieser Jesus ist anders als die Menschen, die wir kennen. Er ist ohne Sünde. Und das hat Judas gesehen. Das heißt, er war sich dessen bewusst in gewisser Weise, dass Jesus unschuldig ist und dennoch überlieferte er ihn an die hohen Priester und an die Schriftgelehrten. Geschwister, nur weil jemand mit Jesus unterwegs war oder ist, ist es keine Garantie, dass diese Person auch echten rettenden Glauben hat. Sollte eine Warnung für uns sein, wie wir noch sehen werden. Nun, was trieb Judas denn dazu, sich an diesem schrecklichen Mord an Jesus zu beteiligen? Johannes gibt uns in seinem Evangelium einige Hinweise, was dazu führte, dass Judas so einen teuflischen Verrat plante. In Johannes Kapitel 13 wird uns berichtet, wie Jesus das letzte Passa mit seinen Jüngern feierte. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 13, Vers 2. Und während des Abendessens, als der Teufel schon dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu überliefern. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt, als sie das Passa aßen, hat der Teufel Judas schon dazu gebracht, Jesus zu überliefern. Der Satan, die alte Schlange, die schon immer den Plan hatte, Jesus, den Sohn Gottes, zu töten, fuhr in Judas und dachte, dass er durch Judas seinen Plan endlich vollziehen könnte. Zudem können wir auch stark davon ausgehen, dass Geld hierbei eine zentrale Rolle für Judas gespielt haben müsste. Denn in Johannes 12 lesen wir eine ähnliche Begebenheit wie die von der unbekannten Frau, die wir hier in Markus 13 haben. Dort wird uns beschrieben, wie Maria Jesus mit Öl salbt auf seinen Füßen. Und auch dort empören sich die Jünger und sagen, das ist doch Verschwendung, das hätte man doch anders verwenden können. Und insbesondere Judas war derjenige, der dies gesagt hat. Und dann erklärt uns Johannes, wieso Judas gesagt hat, dass dies eine Verschwendung war. In Johannes 12, Vers 6. Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war. Wieso? Sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und trug, was eingelegt wurde. Er war ein Dieb, er war für die Kasse zuständig und irgendwie wussten die Jünger, dass Judas sich immer wieder mal an dem Geld dieser Kasse bediente. Er war habgierig und diese Habgier von Judas benutzte der Satan. Und so ist es mein Verständnis und der Satan flößte ihm ein. Verrate doch Jesus für Geld. Verrate doch Jesus für Geld. Denn, zurück in unserem Text lesen wir in Vers 11, wie die hohen Priester reagierten, als Judas ihn überlieferte. Sie aber freuten sich, als sie es hörten, und versprachen ihm, Geld zu geben. Und er suchte, wie er ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Matthäus schildert uns in seinem Bericht diese Begebenheit etwas detaillierter. Dort heißt es in Matthäus 26, Vers 15, dass Judas zu ihnen spricht und zu ihnen sagt, was wollt ihr mir geben? Und ich werde ihn euch überliefern. Sie aber setzten ihm 30 Silberstücke fest. Das heißt, Judas kam mit dieser Absicht zu den hohen Priestern und er fragte, was könnt ihr mir geben? Er kam mit Habgier zu ihnen. Er wollte Jesus überliefern, um sich an diesem Mord zu bereichern. Judas Iskariot, einer von den Zwölfen. Somit haben wir gesehen, beide Parteien haben was davon. Die religiöse Führung, jawohl, wir können ihn mit List greifen. Judas, einer seiner 12 Jünger, wird schon dafür sorgen, dass wir ihn irgendwann mal ungestört irgendwo finden können. Und dann können wir ihn mit List greifen. Und Judas hat auch was davon, denn er kann sich dadurch bereichern. Sehen wir, Geschwister, wozu Menschen in der Lage sind, wenn sie ihrer bösen Begierde freien Raum geben. Und wie der Satan diese böse Begierde benutzt und die Menschen zu unerklärlichen Gräueltaten bewegt, so wie es bei Judas der Fall war, seinen eigenen Herrn, mit dem er so lange Zeit verbracht hat, zu überliefern. Geschwister, hier wird sichtbar, dass Judas, obwohl er zum Kreis der Jünger gehört hat, niemals wirklich ein Teil dieser Gemeinschaft gewesen war. Er war zwar dabei, aber er gehörte nicht dazu. Liebe Gemeinde, dies sollte eine ernste Warnung für uns alle sein, uns zu prüfen. Bist du einfach ein Mitläufer, der zwar zu den Gottesdiensten kommt und vielleicht auch Teil einer Gemeinde ist, aber mit deinem Herzen bist du fern von Jesus? Bist du vielleicht dabei, aber du gehörst gar nicht wirklich dazu? Judas wandelte zwar mit Jesus, aber er liebte ihn nicht von ganzem Herzen. Das wird sichtbar daran, wieso er ihn überlieferte. Er liebte das Geld mehr als seinen Herrn. Vielleicht wandelst du mit Jesus, aber in Wirklichkeit liebst du ihn nicht von ganzem Herzen. In Wirklichkeit interessiert es dich gar nicht, was er von dir will, was in seinem Wort steht. In Wirklichkeit interessiert es dich vielmehr, deine eigenen Begierden zu stillen, deine eigenen Wünsche, deine eigenen Pläne zu verwirklichen. Betrüge dich nicht selbst, lieber Zuhörer, sondern prüfe dich, denn früher oder später wird sichtbar, wo du stehst. Judas konnte über 3 Jahre mit Jesus wandeln. Die Jünger haben nichts geahnt, denn am letzten Sabbat, am letzten Abendmahl, als Jesus sagte, einer von euch wird mich überliefern, haben sich alle gefragt, wer wird es denn sein? Sie hatten keine Ahnung, dass Judas es war. Er war die ganze Zeit dabei. Und seine Jünger dachten, seine Genossen dachten, er wäre dabei. Am Ende hat sich offenbart, dass er niemals dabei war. Früher oder später kommt raus, wo wir stehen. Judas hätte sich vorher prüfen sollen. Es reicht nicht, einfach nur dabei zu sein und ein Lippenbekenntnis zu haben. Frag dich, folgst du dem Herrn mit ungeteiltem Herzen nach? Liebst du ihn von ganzem Herzen? Bist du betrübt, wenn du gegen ihn gesündigt hast? Freust du dich, wenn du auf seinen Wegen wandeln kannst? Prüfe dich. Hätte Judas sich selbst dieser Selbstprüfung unterzogen, vielleicht wäre es gar nicht passiert, was er getan hat, wobei wir darüber hinaus doch den souveränen Plan Gottes betrachten müssen, der von Ewigkeiten her geplant hat, dass einer seiner engsten Jünger ihn verraten sollte. Dennoch prüfe dich, wo du stehst. Nun, das Bemerkenswerte ist, dass uns dem Unglauben von Judas und der Tötungsabsicht der Gegner Jesu nun der Glaube einer unbekannten Frau entgegengesetzt wird. Inmitten dieser Tötungsabsicht platziert Markus nun ganz bewusst die Geschichte einer Frau, die durch ihren vorbildlichen Glauben einen völligen Kontrast zu den Gegnern von Jesus darstellt. Und somit wollen wir uns, nachdem wir die Tötungsabsicht der Gegner Jesu betrachtet haben, dieser mittleren Geschichte widmen und damit auch der Hauptaussage dieses Abschnitts. Die Salbung Jesu von einer unbekannten Frau, die Verse 3 bis 9. Hier wird uns zunächst in Vers 3 der Akt der Salbung beschrieben. Dann wird uns in den Versen 4 bis 5 beschrieben, wie die Jünger diese Frau tadelten. Und dann wird uns in den Versen 6 bis 9 beschrieben, wie Jesus diese Frau verteidigt und sie lobt. So lasst uns zunächst in Vers 3 den Akt der Salbung betrachten. Und als er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen kam, während er zu Tisch lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Bethanien liegt circa 3 Kilometer südöstlich von Jerusalem. Bethanien liegt auch östlich vom Ölberg und wir haben in Kapitel 13 die Endzeitrede von Jesus betrachtet, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem Ölberg war. Das heißt, er zog sich nach Bethanien zurück, was nicht weit entfernt von ihm gewesen ist. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus, seitdem er in Markus Kapitel 11, Vers 1 nach Jerusalem eingeritten ist auf dem Esel, immer wieder sich zurückgezogen hat nach Bethanien. Das war in gewisser Weise sein Rückzugsort, wo er auch die Nächte verbracht hat, wo er geschlafen hat. Und hier heißt es nun, dass er in Bethanien war, im Haus Simons des Aussätzigen. Nun, wir haben in der Schrift keinen Hinweis darauf, wer dieser Simon, der Aussätzige, war. Was uns der Text jedoch sagt, ist, dass Simon ein Aussätziger war und höchstwahrscheinlich von Jesus selbst geheilt worden ist. Er war gesund, sonst könnte man nicht in seinem Haus sein. Aber wenn Markus hier von Simon dem Aussätzigen spricht, dann konnte vielleicht die damalige Zuhörerschaft noch wissen, wer war denn dieser Simon der Aussätzige? Und diesen Hinweis bekommen wir über diese Person. Und in diesem Haus bei Simon war Jesus nun mit seinen Jüngern und vermutlich auch mit einigen Frauen. Denn wir lesen weiter, dass während er zu Tisch lag, kam eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salbe von echter, sehr kostbarer Narde hatte. Weder Markus noch Matthäus in seinem Parallelbericht nennen uns den Namen dieser Frau. Sie nennen uns nicht den Namen dieser Frau. Sie nennen uns die Handlung dieser Frau, was genügt, um zu sehen, was dies für eine Frau gewesen sein musste. Markus bemüht sich aber auch, seinen Lesern aufzuzeigen, wie wertvoll das Opfer war, das diese Frau gebracht hat. Dieses Salböl, das sie zerbrochen hat und über ihn ausgegossen hat. Er spricht hier von Salböl, von echter, sehr kostbarer Narde. Und dieses Nardenöl wird aus einer Wurzel, die überwiegend im Himalaya zu finden ist, gewonnen. Und wie kostbar diese Salbe war, wird in Vers 5 deutlich, wo die Jünger dann sagen, dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft werden können. 300 Denare, liebe Geschwister, war das Jahreseinkommen eines normalen durchschnittlichen Bürgers zu der damaligen Zeit. 40.000 Euro, 45.000 Euro in unserer heutigen Zeit gefühlt. Das war der Wert dieser Salbe. Es war viel Geld für die damaligen Verhältnisse. Zudem wird gesagt, dass diese Salbe in einem Alabasterfläschchen aufbewahrt wurde. Alabaster ist ein Mineralgips und zu der damaligen Zeit wurden nur die besten und die kostbarsten und wertvollsten Salben in solchen Alabasterfläschchen aufbewahrt. Salböl spielte zu der damaligen Zeit im Alltag der Bevölkerung eine große Rolle. Zum einen rieb man die Haut nach dem Waschen mit Salböl ein, damit sie nicht so trocken war. Es wurde auch zu ärztlichen Zwecken verwendet, um Wundbehandlungen durchzuführen. Aber auch in Bezug auf Feste und Kosmetik benutzte man Salböl, um gut zu riechen, um gut auszusehen. Markus bemüht sich hier also, wirklich seinen Lesern aufzuzeigen, dass dieses Salböl der Frau sehr kostbar und wertvoll gewesen war. Und da Frauen zu der damaligen Zeit nicht selbst für ihr Lebensunterhalt sorgen konnten, können wir stark davon ausgehen, dass dieses Salböl dieser Frau ein Erbstück gewesen sein musste. Wir können sagen, dass dieses Salböl die Absicherung ihrer Zukunft gewesen ist. Dass es eigentlich in gewisser Weise ihr ganzer Besitz war, den sie hatte. Und nun achtet darauf, nachdem Markus beschrieben hat, wie wertvoll dieses Salböl ist, sagt er, was diese Frau mit diesem wertvollen Salböl tat. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es aus auf sein Haupt. Indem Markus sagt, dass sie diese Flasche zerbrach, macht er deutlich, sie hat keinen Tropfen davon für sich behalten, sondern alles vergossen. Alles, was sie hatte. Diese Frau gießt hier ihre ganze finanzielle Absicherung der Zukunft über das Haupt von Jesus. Das war ein Akt des Glaubens. Wir müssen zudem verstehen, Geschwister, dass Frauen zu der damaligen Zeit nicht einfach so eine männliche Gemeinschaft oder Gesellschaft unterbrechen konnten. Und deswegen können wir uns auch vorstellen, wieso viele der Jünger, die dabei waren, sehr empört waren. Sie saßen dort, hatten Gemeinschaft mit Jesus. Und dann kommt einfach eine Frau inmitten in diese Gemeinschaft. Und nicht nur, dass sie uns jetzt hier unterbricht, zerschlägt sie tatsächlich vor unseren Augen diese kostbare Narde und gießt sie einfach über Jesus aus? Was fällt dieser Frau eigentlich ein? Was glaubt sie, wer sie ist und was sie hier eigentlich tun darf? Diese Empörung der Jünger wird deutlich, wenn wir die Verse 4 bis 5 betrachten. Die Jünger tadeln die Frau für diese Salbung. Einige aber waren unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Vergeudung des Salböls geschehen? Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Denare verkauft und den Armen gegeben werden können, und sie fuhren sie an. Einige, nicht alle, aber einige, die am Tisch saßen, wurden unwillig. Und sie betrachteten das Ausgießen des Salböls über das Haupt von Jesus als eine Vergeudung. Jeder in diesem Raum erkannte den Wert dieses Salböls. Und sie verstanden den Sinn hinter der Handlung dieser Frau nicht. Vielmehr überlegten sie sich, wie groß der Wert war und was man mit diesem Geld machen könnte. Und als fromme Juden kamen sie dann halt zu dem Entschluss, es wäre doch viel besser, dieses Öl zu verkaufen und dieses Geld zu nehmen, 300 Denare, viel Geld, und den Armen zu geben, dass die Armen was davon haben. Und ein Kommentator, James Edwards, sagt Folgendes zu dieser Aussage der Jünger, das, was sehr schockierend ist. Mit ihrer Behauptung, dass es eine bessere Verwendung für das Geld geben könnte, erniedrigen sie jedoch auch Jesus, der ihrer Meinung nach einer solchen Extravaganz nicht würdig ist. Verstehen wir diese unbedachte, saloppe Aussage der Jünger Jesu, beleidigte nicht nur die Frau, sondern Jesus selbst. Er sei es nicht wert gewesen, mit diesem Öl übergossen zu werden. Und es heißt ja auch über die Jünger in Vers 5, und sie fuhren sie an. Und das griechische Wort anfahren ist ein ungewöhnlich starkes Wort. Es beschreibt, wie jemand die Nasenlöcher vor Wut aufbläht. Okay? Hast du schon mal jemand gesehen, der so wütend war? Ein Stier? Ja. Also Markus erklärt uns, diese Jünger, die waren außer sich. Es war nicht einfach nur so, komm, lass uns hier weitermachen, sondern sie waren außer sich vor Wut über das Verhalten dieser Frau. Wie kann diese Frau uns einfach nur unterbrechen und dieses Öl über Jesus gießen? Geschwister, wir finden uns manchmal in diesen Jüngern wieder, wenn wir ehrlich sind, oder? Dass wir das fromme und hingegebene Verhalten mancher Christen belächeln oder uns sogar darüber aufregen. Man wird von vielen Menschen, die sich auch Christen nennen, belächelt, wenn man vielleicht seinen Job kündigt, seine Wohnung aufgibt und woanders hinzieht, um eine Bibelschule zu besuchen. Man wird von vielen Menschen belächelt, wenn man irgendwo hingeht, um eine Gemeinde zu gründen, sein Haus aufgibt und vielleicht sogar in ein anderes Land zieht, um als Missionar das Evangelium zu predigen. Vielleicht wird man sogar von manchen Christen für verrückt erklärt. Selbst wenn du die Bibel, Gottes Wort, wörtlich nimmst und strikt nach der Bibel leben willst, werden dich viele evangelikale Christen heute belächeln und für verrückt erklären. Liebe Geschwister, lasst uns aufpassen und nicht so sein wie die Jünger und andere Christen für ihre Radikalität belächeln oder für verrückt erklären. Denn im Gegensatz zu den Jüngern, welche die Frau angefahren haben, verteidigt, lobt und erklärt Jesus das Verhalten dieser Frau in den Versen 6 bis 9. Hier finden wir die Verteidigung und Erklärung dieser Salbung der Frau von Jesus. Jesus aber sprach, lasst sie, was macht ihr, ihr Schwierigkeiten? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Jünger fuhren die Frau an. Jesus sagt, lasst sie, was macht ihr, ihr Schwierigkeiten? Die Jünger behaupteten, es wäre eine Vergeudung. Jesus sagt, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Jesus beurteilt die Handlung dieser Frau völlig anders wie seine frommen Jünger. Die meinten, es wäre doch besser, dieses Öl zu verkaufen und den Armen zu geben. Und darauf antwortet Jesus dann in Vers 7, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Nun, Geschwister, das Alte Testament fordert uns an vielen Stellen dazu auf, uns um die Armen und Bedürftigen zu kümmern und ihnen zu geben. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns um arme und bedürftige Menschen kümmern. So heißt es zum Beispiel in Sprüche 19, Vers 17, wer sich des Geringen erbarmt, leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wohltat vergelten. Also wenn wir den Armen helfen, helfen wir Gott. Wenn wir den Armen geben, geben wir Gott. Es ist gut, wir sollen es tun. Nun, obwohl dies aber von Gott gefordert wird, stellt Jesus die Armen hier in diesem Vers zur Seite und stellt sich vor die Armen. Obwohl es gut und richtig ist, sich um die Armen zu kümmern, sagt Jesus, die Handlung dieser Frau an mir hat Vorrang, sich um die Armen zu kümmern. Was für eine bemerkenswerte Aussage von Jesus Christus in diesem Vers. Denn mit dieser Aussage sagt er in gewisser Weise, dass das zweite größte Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, steht hinter ihm. Diese Frau hat sich zuerst um ihn gekümmert und Jesus sagt, das war eine gute Handlung von ihr. Und dadurch macht Jesus erneut indirekt klar, wer er ist. Er ist der Sohn Gottes, Gott offenbart im Fleisch. Das, was sie getan hat, hat sie nicht einfach irgendeinem Menschen getan. Sie hat es dem Lamm Gottes getan, der für die Sünden der Welt sterben sollte. Und gleichzeitig sehen wir an dieser Aussage von Jesus, dass die Frau, die ihn salbte, verstanden haben musste, wer Jesus gewesen ist. Es heißt weiter in Vers 8, sie hat getan, was sie vermochte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Es ist bemerkenswert, Geschwister. Jesus hat seinen 12 Jüngern, die Tag und Nacht mit ihm unterwegs waren, an mindestens 3 Stellen klar und deutlich beschrieben, wozu er gekommen ist. Wir haben 3-mal die Erklärungen von Jesus an seine Jünger direkt, dass er gekommen ist, um zu sterben. Markus Kapitel 8, Vers 31, Kapitel 9, Vers 30, Kapitel 10, Vers 32. Das sind diese 3 berühmten Erklärungen von Jesus, dass er von den hohen Priestern und Schriftgelehrten von den Nationen überliefert werden wird und getötet werden wird, aber am 3. Tag auferstanden werden wird. Er hat ihnen klar und deutlich gesagt, was mit ihm passieren wird. Sie haben es nicht verstanden und sie haben ihm auch nichts dafür getan. Diese Frau hingegen, sie hat klar und deutlich verstanden, wozu Jesus gekommen ist. Denn er sagte, sie salbt mich für mein Begräbnis. Sie hat verstanden, dass es nicht mehr lange dauert, bis dieser Jesus, unser Messias, sterben wird. Geschwister, das ist bemerkenswert. Seine Jünger, die so viel mit ihm unterwegs waren, haben nicht verstanden, was diese Frau verstanden hat. Sie hat das Zentrum und das Kernstück des Evangeliums begriffen, dass Christus gekommen ist, um für die Sünden seines Volkes zu büßen, zu sterben, stellvertretend. Das wird an ihrer Salbung deutlich. Diese Frau hat mehr über Jesus gewusst als seine eigenen Jünger. Und Geschwister, sie hatte ein großes Bild von Jesus. Sie hat erkannt, wer er ist. Sie hat den Wert von Jesus erkannt. So dadurch sichtbar, dass sie ein großes Opfer für ihn gebracht hat. Denn den Wert eines Geschenkes macht man von dem Wert einer Person deutlich, oder? Den Wert eines Geschenkes macht man von dem Wert einer Person abhängig. Und diese Frau hat das Kostbarste, was sie besaß, gegeben, was deutlich macht, dass sie Jesus über alles liebte. Und dass sie erkannt hat, wer dieser Jesus war. Ein Mensch, der wirklich erkannt hat, wer Jesus ist, wird nicht nur bereit sein, alles für ihn zu geben, sondern er wird automatisch alles für ihn geben. Denn diese Frau wurde nicht aufgefordert, opfer doch dein Salböl. Sie wurde nicht darum gebeten, sie wurde sogar komisch angeschaut und angefahren. Sie hat freiwillig ihr alles gegeben. Wieso? Weil sie erkannte, wer Jesus ist. Wenn du und wenn ich erkannt haben, wer Jesus ist, dann müssen uns Prediger oder unsere Eltern oder Freunde nicht auffordern, uns ihm hinzugeben. Dann werden wir freiwillig alles für ihn opfern, weil wir erkannt haben, dass er es wert ist, alles für ihn zu geben. Weil diese Frau die zentrale Botschaft des Evangeliums verstanden hat, was durch die Salbung sichtbar wird, erklärt Jesus in Vers 9 weiter. Aber wahrlich, ich sage euch, wo irgend das Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt, wird auch davon geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis, eine Frau, an die man sich erinnert. Bemerkenswert ist, dass Jesus hier schon voraussetzt, dass dieses Evangelium eines Tages in der ganzen Welt gepredigt werden wird. Führt uns zurück zu Markus Kapitel 13, Vers 10, wo Jesus sagt, Vers 10, und allen Nationen muss zuvor das Evangelium gepredigt werden. Also Jesus ist sich dessen im Klaren, dass dieses Evangelium überall gepredigt werden wird. Nun, was ist das Zentrum des Evangeliums? Das Zentrum des Evangeliums ist das stellvertretende Sühneopfer von Jesus Christus. Das bedeutet, jeder Mensch ist ein Sohn und ein Nachkomme Adams. Das bedeutet, jeder Mensch ist tot in Sünde und Übertretung. Bedeutet, jeder Mensch wird eines Tages physisch sterben und auch geistlich für immer und ewig unter dem Zorn Gottes in der Hölle Qualen leiden. Das ist der Zustand des Menschen. Aber Gott plante, Menschen aus diesem Zustand und aus dieser Verdammnis zu erlösen, indem er seinen Sohn, die zweite Person unseres dreieinigen Gottes, auf diese Erde sandte und Jesus Christus Mensch wurde und ohne Sünde lebte. Und dann nahm er stellvertretend, obwohl er ohne Sünde war, die Sünden seines Volkes auf sich. Und Gott der Vater zerschlug und schlachtete seinen eigenen Sohn und bestrafte seinen Sohn an der Stelle von vielen, damit alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen, seine Gerechtigkeit übertragen bekommen und somit dem Zorn Gottes entgehen können und ewiges Leben empfangen. Mit anderen Worten, Christi sinnloses Leben, sein stellvertretender Tod und seine Auferstehung ist das Kernstück des Evangeliums. Und wieso wird diese Frau überall, wo das Evangelium gepredigt wird, erwähnt? Weil sie das Kernstück des Evangeliums verstanden hat. Weil sie dazu beigetragen hat, mit ihrer Salbung zu zeigen, diese Salbung beschreibt seine Grablegung. Weil diese Frau dieses Kernstück erkannt hat, wird überall von dieser Frau geredet werden, wo auch das Evangelium gepredigt wird. Geschwister, erneut, den Namen dieser Frau kennen wir nicht, aber ihre Tat. Es geht nicht darum, dass wir uns in irgendeiner Form einen Namen machen. Es geht immer um den Namen und um die Ehre Jesu. Aber es geht darum, dass wir um seines Namens willen und um dessen willen, wer er ist und was er getan hat, Opfer des Glaubens bringen zu seiner Ehre. Nun müssen wir daran denken, nachdem wir dies alles betrachtet haben, dass Judas Iskariot dabei gewesen ist. Und dass Judas Iskariot mit seinen Augen gesehen hat, was diese Frau getan hat, das Alabasterfläschchen geschlagen hat und über Jesus gegossen hat, hat er genau beobachtet, so viel Geld, sein Herz schmerzte, nein, 300 Denare. Und er hat auch gehört, was Jesus gesagt hat, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Und wir können uns vorstellen, dass er äußerst aufgewühlt gewesen ist, denn unmittelbar nach dieser Geschichte kommt Vers 10 und 11, wo Judas geht und Jesus verrät. Dies macht uns deutlich, er war voller Wut, er war voller Unverständnis und jetzt war die Möglichkeit gekommen, endlich dafür zu sorgen, dass dieses Ganze ein Ende hat. Und er geht und verrät seinen Herrn. Ja, wir können sagen, die Frau in unserer Geschichte brachte aus Glauben ein großes Opfer. Judas hingegen opferte seinen Glauben für Geld. Sie brachte aus Glauben ein großes Opfer, er opferte seinen Glauben für Geld. Somit konnten wir lernen, wie die Gegner von Jesus und wie Judas Iskariot Jesus aus ihrem Leben entfernen wollten. Und wir konnten auch sehen, wie selbst die Jünger nicht ganz verstanden haben, was die Frau dort tat. Und in all dem leuchtet diese Dame. wie ein Licht aus dieser Geschichte hervor und präsentiert uns einen vorbildlichen Glauben, dem wir nachahmen können. Und so stellt sich für dich die Frage, wo stehst du? Wo stehst du? Gehörst du zu denen, die Jesus aus ihrem Leben entfernen wollen, wie die Hohenpriester? Gehörst du zu denen, die andere Dinge mehr lieben als Jesus, wie Judas? Gehörst du zu denen, die zwar mit Jesus dabei sind, aber noch nicht ganz verstanden haben, wer er ist, wie seine Jünger? Oder gehörst du zu denen, die persönlich eine Erfahrung gehabt haben, seine eigene Sündhaftigkeit in solch einer Weise zu sehen und zu verstehen, ich bin verloren, und Gott dir die Gnade gewährt, Christus im Glauben anzunehmen und zu erfahren, was es heißt, die Sünden sind vergeben. Und du nun diesen Jesus, den du nicht gesehen hast, liebst mit deinem ganzen Herzen und du bereit bist, alles für ihn zu geben, wie es bei dieser Frau der Fall war. Wo stehst du? Prüfe dich selbst. Mein Wunsch ist es für mich und für dich, dass wir zu der Kategorie Menschen gehören wie diese Frau. Daher möchte ich dir abschließend drei kurze Aspekte auf den Weg geben, die dir helfen sollen, wie diese Frau alles für Jesus zu geben. Ausgeht aus diesem Text. Und das erste ist, erkenne den Wert der Person Jesu. Erkenne den Wert der Person Jesu. Das ist das Erste und Wichtigste. Wenn du nicht erkennst, wer Jesus ist, dann erkennst du auch nicht, dass er es wert ist, alles für ihn zu geben. Diese Frau erkannte seinen Wert. Sie erkannte, dass er ein Opfer bringen wird, weshalb sie ihm ein großes Opfer dargebracht hat. Wisst ihr, es ist interessant, wenn wir das Leben der Apostel betrachten oder wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und das Leben von Männern oder auch Frauen studieren, die ihr ganzes Leben für Christus hingegeben haben und vielleicht sogar für ihn gestorben sind, dann wird eine Sache bei allen deutlich. Sie hatten eine Sache gemein und das ist eine hohe Sicht von Jesus. Eine hohe Sicht von Jesus trieb all diese Männer und Frauen dahin, alles für ihn zu geben. So sehen wir zum Beispiel bei dem Apostel Paulus, der wohlhabend und angesehen war, der sehr anerkannt war unter den Pharisäern. Und er schreibt über sich selbst, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Wieso? Wegen der übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck oder Kot achte, damit ich Christus gewinne. Philipper, Kapitel 3, die Verse 7 bis 8. Paulus erachtete seine Gelehrsamkeit, seinen hohen Status, seinen Wohlstand als Kot, als Dreck. Im Gegensatz zu der unübertreffenden Erkenntnis der Person von Jesus Christus. Er sagt, für ihn gibt es nichts Herrlicheres und Größeres als Jesus Christus zu erkennen. Je mehr du den Wert von Jesus erkannt hast, umso mehr wird diese Welt dir gekreuzigt sein. Je mehr du erkennst, wer Jesus ist, umso mehr wird alles, was dir in dieser Welt wertvoll erscheint, auf einmal wertlos. Und er strahlt hervor als ein alles zu begehrendes Objekt. Das Studienobjekt der Person und des Werkes von Jesus Christus ist wohl das herrlichste Objekt, das wir auf dieser Welt studieren könnten. Forsche daher in der Schrift nach seiner Person und nach seinem Werk und bitte Gott, dass er durch seinen Heiligen Geist dir dabei hilft, ihn mehr und mehr zu erkennen. Zudem ist es hilfreich, Bücher von Männern zu lesen, die viel über Jesus studiert haben, um von ihrer Erkenntnis zu profitieren. Hierbei könnte ich euch viele Bücher nennen, ich möchte mich auf eins beschränken. Ich empfehle das Buch von Paul Washer, Der herausragende Christus. Der herausragende Christus vom 3L Verlag, ein kurzes Buch, aber dieses Buch ist ein seltenes Exemplar. Denn in diesem kurzen Buch schafft es Paul Washer, die Herrlichkeit von Jesus so herauszustellen, dass dein Blick und deine Sicht über Jesus verändert wird, wenn du dieses Buch gelesen hast. Studiere Jesus. Und je mehr du ihn erkennst Und je mehr du erkennst, was Jesus getan hat, umso mehr wirst du verstehen, dass er es wert ist, alles für ihn zu geben. Und das ist das Zweite. Das Zweite ist, erkenne, dass kein Opfer zu groß für ihn ist. Wie gesagt, für die damaligen Verhältnisse war dieses Salböl der Frau alles, was sie besaß. Es war sehr wertvoll. Doch für sie war dieses Opfer nicht zu groß, um es für ihren Herrn zu geben. Ich bin sicher, sie hat, nachdem sie dieses Opfer gebracht hat, es nicht bereut. Sie dachte sich nicht danach, oh nein, was mache ich jetzt eigentlich? Nein, sie hat es von ganzem Herzen aus voller Überzeugung gegeben und sie wollte es danach nicht wieder zurückhaben. Und diese Frau ist kein Einzelfall. Wir denken hierbei erneut an die arme Witwe von Kapitel 12, Vers 44. Erinnern wir uns an die arme Witwe, die zwei Schärflein, das heißt einen Cent, reingeworfen hat und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Wieso? Weil sie ihr ganzen Besitz gegeben hat. Eine kleine Fußnote, ich dachte, ich mache eine ganze Predigt darüber, aber mal schauen, ob wir das mal machen. Bemerkenswerterweise, liebe Männer, werden uns die Frauen sehr oft als Vorbilder in der Bibel dargestellt. Die arme Witwe, die unbekannte Frau, die Frauen, die zur Gruft von Jesus gehen und ihn nicht im Grab finden und Zeugen seiner Auferstehung sind, die ersten Zeugen. Es gibt viele Belege, wo uns Frauen weitaus überlegener sind, liebe Männer. Eine Frau, an die man sich erinnert, eine Frau, von der wir lernen können, liebe Männer. Sehr demütigend gewesen für die Jünger wahrscheinlich, aber sehr ermutigend für euch Frauen. In Anbetracht dessen, Geschwister, was Jesus für uns getan hat, dass er der ewige Schöpfer des Universums Mensch wurde und nicht nur so weit erniedrigt wurde, um Mensch zu werden, sondern er ließ sich sogar ans Kreuz schlagen, wie ein Verbrecher, obwohl er ohne Sünde ist. In Anbetracht dessen sollte uns kein Opfer für ihn zu groß sein. Deshalb ermutigt Paulus die Römer auch, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, Römer 12, Vers 1. Wir sollen unsere Leiber dargeben, also es gibt nichts Wertvolleres für dich und für mich als unseren Leib. Wenn uns unser Geld und unser Haus genommen wird, dann haben wir immer noch unseren Leib. Aber wenn unser Leib genommen wird, dann haben wir nichts mehr. Mit anderen Worten sagt Paulus, seid bereit, im Angesicht dessen, was Gott für euch getan hat, alles für ihn zu geben. Deine Zeit, deine Kraft, deine Intelligenz, dein Geld, dein Besitz, alles, was du hast, gib es ihm. Gib es ihm. Und selbst wenn wir ihm alles gegeben haben und selbst wenn wir für ihn sterben sollten, sind all diese Opfer nichts im Vergleich zu dem, was Jesus eigentlich wert ist zu bekommen. Und eine dritte und letzte Sache. Erkenne, dass jeder Dienst an Jesus wertvoll ist in seinen Augen. Wertvoll ist in seinen Augen. Wie ermutigend muss es für diese Frau gewesen sein, als sie hörte, wie Jesus sie lobt. Als sie, nachdem sie nur Kritik von den Jüngern gehört hat, als sie scharfe Blicke bekommen hat, als sie heftige Enttäuschung erlebt hat durch die Jünger und dann aber die Worte von Jesus hörte, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wie wunderbar mussten diese Worte aus dem Munde Jesu für diese Frau gewesen sein. Liebe Geschwister, egal was wir für den Herrn tun, egal wie groß oder egal wie klein der Dienst für ihn ist, wenn es aus Glauben und aus Liebe geschieht, dann dürfen wir uns sicher sein, dass Jesus gefallen hat an unserem Dienst. Dann dürfen wir uns sicher sein, dass wir ein gutes Werk an ihm tun. Und wie kannst du ihm heute dienen, wenn er doch physisch abwesend ist? Du kannst ihm nicht sein Haupt salben wie diese Frau. Nun, die Schrift, liebe Geschwister, sagt, dass die Gemeinde, hier, die Ortsgemeinde und auch die weltweite Gemeinde, jetzt der Leib Christi ist. Wenn du also der Gemeinde dienst, dann dienst du automatisch Christus. Wenn du also der Gemeinde Gutes tust, dann tust du automatisch Christus Gutes. Wenn du in deinem Kämmerlein für die Gemeinde betest, dann dienst du Christus und tust ihm ein gutes Werk. Wenn du die Räumlichkeiten dieser Gemeinde putzt, dann dienst du seiner Gemeinde und somit dienst du Christus und du tust ihm ein gutes Werk. Wenn du Geschwister aus der Gemeinde zu dir nach Hause einlädst und ihnen dienst, dann lädst du Christus zu dir nach Hause ein und dienst ihm und tust ihm ein gutes Werk. Wenn du auf die Straße gehst und Menschen das Evangelium predigst, dann versuchst du Menschen in die Gemeinde hinzuzufügen und somit dienst du der Gemeinde und Christus und tust ihm ein gutes Werk. Egal was wir der Gemeinde tun, was wir den Geschwistern tun, wir tun es für Christus und somit tun wir ihm ein gutes Werk. Zudem sagt Paulus uns ganz klar, ob ihr esst oder trinkt. Die banalsten Sachen tut alles zur Ehre Gottes. Wir können Christus beständig in unserem Alltag Gutes tun. Und vielleicht erntest du in deinen Diensten von anderen Christen oder von anderen Menschen Spott. Und andere sagen zu dir vielleicht, wie es die Jünger zu der Frau gesagt haben, was machst du da eigentlich? Verschwendest deine Zeit, verschwendest dein Geld, verschwendest so viel Sachen, ist doch unnötig. Hättest doch was Besseres damit anfangen können, hättest doch spenden können oder hättest dir doch einen Urlaub gönnen können. Vielleicht reagieren Menschen so gegenüber dem, was du der Gemeinde tust. Dann denke an die Worte von Jesus, lasst sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Wir haben nun eine Frau gesehen, an die man sich erinnert. Und wir haben auch gesehen, was genau es war, weshalb man sich an sie erinnert. Sie erkannte den Wert von Jesus, deshalb brachte sie ein großes Opfer für ihn und zeigte somit, dass sie an ihn als das stellvertretende Opferlamm glaubte, weshalb Jesus sie lobte und ihr Gedächtnis überall, wo das Evangelium gepredigt wird, genannt wird. Ich hoffe sehr, dass diese Frau uns alle ermutigt oder vielleicht auch ermahnt hat, Christus mehr zu erkennen, ihm größere Opfer darzubringen. Und wenn du heute hier sitzt und noch nicht an ihn glaubst, noch nicht Frieden mit Gott hast, dann rufe ich dir zu, komm heute zu ihm und gib ihm dein Leben. Bekenne ihm, dass du bis zu diesem Augenblick in Sünde gelebt hast, in Rebellion gegen ihn, gegen seine heiligen Gebote und Gesetze, dass du ein Sünder bist. Bekenne ihm dies und flehe zu ihm, dass er dir gnädig ist, dass er sich deiner erbarmt, dass er dir deine Sünden vergibt und dass er dich reinwäscht von all deinen Sünden um seines Namens willen und flehe ihn an, dass er dir ewiges Leben gibt. Kehr um von deinen Sünden und glaub daran, dass Christus alles getan hat, dass er alles bezahlt hat, um dich mit Gott zu versöhnen. Komm heute zu ihm und gib ihm dein ganzes Leben, wie diese Frau es getan hat und folge ihm nach. Amen.